Robi, Volli und viele Freunde. Ein schöner Podcast von Radio 1.
Ein Kompliment an dich, mein Freund. Mehrere Hörer haben dir gesagt, es sei wahnsinnig lustig, was ich für einen netten, sympathisch kichernden Schlausack an meiner Seite hätte. Das Sack habe ich ergänzt, aber trotzdem, offensichtlich wirst du gemocht in Berlin und Brandenburg und auch im Rest der Welt. Wie immer du es tust, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich habe das auch häufig gehört, dass ich gut bin bei der Nummer.
Aber von dir in deinem engeren Freundeskreis kam das doch sicher nicht.
Ja, doch, ne? Aber du bist auch gut. Also es ist jetzt auch wichtig, quasi das zurückzugeben. Das kommt draußen erstens gut an, strategisch, ja, dass man sagt, guck mal, der ist nicht so eitel, dass er nur von sich selber spricht. Ja, zum Zweiten ist es ja auch so, ist auch ernst gemeint. Bist für mich nach wie vor einer, sag ich mal, unter den Top 10, wahrscheinlich zwischen Platz 9 und 10, einer der besten Moderatoren, die ich kenne. Mhm. Und auch hier bist du in einer Art und Weise auch präsent, die ungewöhnlich ist, um nicht zu sagen, auch beeindruckend und auch funktioniert.
Das ist normalerweise eigentlich immer das Entree zu, hast du zugenommen.
Also so nee, da beteilige ich mich dran, da bekommst du auch schon von Fernsehzuschauern genügend Nachrichten, vermute ich mal, oder?
Ja. Ja. Also Sie sehen schon, wie das Funktionsprinzip dieses Podcastes ist. Also streicheln, damit der andere näher kommt, damit man dann das Knie hochziehen kann. Ja, also so ungefähr, das ist die Konstellation hier, was die beiden Herren angeht, die moderieren. Nun aber mal zu den Inhalten. Wir beschäftigen uns ja mit Gott und der Welt und haben uns heute vorgenommen, zwei Fragen zu klären. Nämlich erstens, warum ist China so eine große Wirtschaftsmacht geworden? Und gibt es überhaupt noch Staaten, die Wirtschaftsmächte sind? Sind es nicht mittlerweile Institutionen? Das wollen wir im Heiteren und Weiteren klären. Möchte aber zunächst erstmal, so wie das Fug und Rechts, Kraft meiner Wassersuppe.
Was?
Ja. Ja. Mit Fug und Recht und Kraft meiner Wassersuppe.
Erstmal mich fragen, wie es mir denn so gegangen ist in den letzten Tagen, oder?
Nee, was du denn zu China zu denken? Also, nein. Nein, meine Frage ist, welche Rolle spielt China in deiner Existenz? Also gibt es irgendetwas, wofür du China dankbar bist aus der Historie, in irgendeiner Art und Weise, jetzt mal abgesehen von der Winkekatze, die du bei dir im Flur hast, die immer mit dem Pfötchen hoch und runter.
Oder der schöne Song Drei Chinesen mit dem Kontrabass, ja. In der Kindheit war das, glaube ich, das Einzige, was man mit China so verbunden hat. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ich weiß noch, dass unser Geografielehrer zur Grundschule uns in der ersten Klasse den Tipp gab, falls ihr es später mal tatsächlich zum Abitur und in die Universität schafft, dann lernt auf jeden Fall Chinesisch, weil das ist die kommende Nummer, weil die Chinesen, die Russen sind nicht die Starken, sondern die Chinesen. Das war damals schon eben der Hintergrund dann auch.
Ja, aber, und dann habt ihr darauf angestoßen und gesagt, Chinesisch. Habt ihr gesagt, das lernen wir jetzt. Ja,
nee, aber gab es denn bei dir irgendwas? Also hast du eine speziell chinesische Geschichte?
Na, ich fand, dass der Konfuzianismus mit einigen Aphorismen, das war eigentlich immer wirksam. Ich habe jetzt keinen, aber diese Arbeitsethik beispielsweise und die moralische Konstellation, die da sich gebildet hat aufgrund von Konfuzius, der immer Anstrengung gelobt hat, Regelwidrigkeiten natürlich immer gleich ahnden wollte, das fand ich. Und dann gab es 1977, glaube ich, eine Platte von Vangelis Papanathiou. Das ist dieser berühmte Elektronikpianist, ja. Der Synthesizer-Virtuose.
Der war Chinese?
Nee, der ist Grieche.
Ey, das ist Wahnsinn, der war Chinese dann auch, ja.
Nee, der ist Grieche, immer auch wohl noch. Ja. Und der hat ein Album gemacht, das nannte sich China.
Ah, okay, alles klar.
Und da gibt es beispielsweise so eine sehr schöne kleine Melodie, wo er so klimpert auf den E-Piano-Tasten und eine sehr verträumte Stimme dann davon berichtet, dass er betrunken am See liegt und nach Hause wackelt, während der Mond ihm in der Silhouette auf den kleinen Wellen des Sees nach Hause folgt. Und so diese Art von Lyrik hielt ich, gut, aus der Feder eines Griechen, aber für genuin chinesisch.
Okay, aber das heißt, das ist ja eher eine angenehme Erinnerung. Ich habe noch eine, fällt mir gerade in dem Moment ein, auch zu Musik, dass die allererste Mundharmonika, die mein Vater mir geschenkt hat, dummerweise made in China war. Das stand auch drauf, habe ich damals schon erkannt. Und die hat furchtbar gestunken und schmeckte auch eklig. Also es war quasi irgendwie, glaube ich, also aus heutiger Sicht glaube ich nicht, dass die lebensmittelrechtlich...
Hattet ihr so wenig zu essen, dass ihr Mundharmonikas gegessen habt?
Nein, aber du hast die doch im Mund. Die schmeckt doch nach was. Da ist doch irgendwas drin. Irgendwie
aber ich auch, hatte auch, so ein Ding hatte ich ja, auch. Ja. Aber so ein Breitbandknochen, so ein Riesending, das man von zwei Seiten bespielen konnte. Genau, noch mit so einer Plastikeinlage.
Richtig.
Ja. Himmelblau.
Ja,
vielleicht hattest du die von mir, die gebrauchte. Deshalb hatte ich irgendwie...
Ja, also das Schlimme ist, dass meinem Vater würde ich es zutrauen. Wir haben sehr günstig geschossen.
Oh, ja, eingespeichert. Ja. Das führt aber alles ganz weit weg vom Thema weg. Ne? Das war sozusagen das Entree, was man so für Spurenelemente an kulturellen Memen in sich trägt.
Also wir wollen eigentlich in eine ganz andere Richtung, damit, um es jetzt noch ein bisschen jetzt anzuteasen, damit Sie wissen, wo geht es denn wirklich ran. Also natürlich interessiert uns, wieso ist eigentlich China so gigantisch erfolgreich als Weltwirtschaftsmacht, wenn man immer an die Amerikaner denkt und die Neoliberalen, die immer gesagt haben, eigentlich irgendwie Wirtschaft läuft nur dann, wenn man gute Ideen hat, und gute Ideen hat man nur dann, wenn man in einem freiheitlichen System groß wird. Und da ist ja nun tatsächlich die Frage, wo nimmt China die guten und großen Ideen her in einem Land, in dem es ja nicht viel Freiheiten gibt?
Apropos Freiheiten, ich nehme mal die Freiheit eigentlich darauf zu bestehen, dass auch noch ein anderes Element in dieser Sendung stattfindet, zumal ich es nämlich diese Woche nicht vorbereiten musste. Ja, also gibt es auch im Heute eine Überraschung für mich?
Aber natürlich. Und ich glaube, eine, die dir wirklich gefallen wird.
Na, das bezweifle ich jetzt ja schon. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die schöne Überraschung.
Ich habe verloren, ist die schöne Überraschung diesmal für dich. Und du hast gewonnen. Ich schätze mal, dass wir etwa fast zeitgleich Führerschein gemacht haben. Und auch zeitgleich sind wir ja beiden, aber ich glaube, alle wissen, dass die besten Autofahrer der Welt, also unfallfrei seit 38 Jahren ich. Und ich wollte nur sagen, das ist bei mir vorbei. Ich räume und gestehe ein, letzte Woche habe ich meinen ersten Unfall gebaut. Und ich bin schuld auch gewesen.
Oh. Also offensichtlich ist nichts passiert, was nicht, sagen wir mal, zusätzlich entstellend war.
Also jedenfalls nicht, was mich angeht. Aber ich kam in die Straße, in der ich wohne, die ist sehr eng. Da kam mir eine Frau entgegen, die, ich sag mal, Probleme hat, die Straße in der Breite auch vollständig zu nutzen. Also mit anderen Worten, sie hatte irgendwann Angst und blieb stehen, weil sie dachte, sie kommt an mir nicht vorbei. Hat mir aber auch nur sehr, sehr wenig Platz gelassen, um an ihr vorbeizufahren.
Also eigentlich war es nicht deine Schuld, das höre ich doch jetzt schon.
Doch, ich nochmal, ich wüsste es. Ja, da kommen wir noch zu. Und dann habe ich mich langsam, bin ich an ihr vorbeigefahren, bin auch vorbeigekommen und muss dabei beim Parken im Auto den Außenspiegel touchiert haben. Habe ich aber nicht gemerkt, bin weitergefahren. Dummerweise saßen aber da zwei Leute im Auto, die das gemerkt haben, die sofort natürlich hupten und Lichthupe einsetzten. Und als ich dann 100 Meter weiter meinen Parkplatz gefunden habe, kamen die um mir auch hinterhergefahren. Und die Tür ging auch gleich auf. Hey, du hast Außenspiegel hier. Den hast du hier berührt. Ja, und ist kaputt. Und dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Die beiden sahen aus, tatsächlich wie würden sie einem Clan angehören, Hip-Hop-Klamotten, in einem völlig, wirklich ganz schlimmen VW Golf, der zugekackt war, der irgendwie auch verbeult war.
Von innen oder von außen?
Ja. Also erstmal von außen dann auch und die Jungs dann, also ja, dann meinte, ja, guck doch mal hier bei uns und guck deinen Außenspiegel an. Dann habe ich mir das angeguckt und dann sehe ich bei ihnen am Außenspiegel ein Mini, wirklich, also ein Kratzer, der war maximal 1 Zentimeter lang, also fast nichts. Dann wollte ich ein Foto machen, gesagt, naja gut, dann wenn ich war das, dann fertig, fotografiere das schon mal. Mach kein Foto von mir, kein Foto von mir. Dann sage ich, okay, alles klar, habe ich trotzdem gemacht, hat er nicht gemerkt, habe ich also ein Foto von ihm gehabt. Und dann hieß es, dann dachte ich, ja, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen die Polizei holen. Ich sag, die Polizei wegen diesem Kratzer da? Also, und dachte, und mutig von euch Jungs. Ich meine, dass ihr die Polizei holen wollt dann auch. Und dann sagt er, ja, das ist dringend notwendig. Weil, dann sag ich, warum? Er meinte, Problem ist ein Dienstwagen. Da dachte ich mir wirklich, okay, was ist das für ein Clan, der solche Dienstwagen hat? Also das ist ja, das habe ich noch nie gesehen an der Stelle, so ein Fahrzeug. Und dann sagt er aber, wir können schon mal eine Personalien aufnehmen. Und dann fing er an, also hast du einen Ausweis da? Dann habe ich meine Sachen gesagt, hast du das auch da? Meinte, Problem, von mir kriegst du nichts. Dann sage ich, jetzt wird's ein bisschen blöde langsam. Ja, wie gesagt, das ist irgendwie nicht so richtig gerecht verteilt.
Bei wie viel Prozent der Geschichte sind wir gerade?
Fast am Ende.
Ah, gut.
Weil dann sagte er zu mir, okay, wir können ja jetzt auch hier mit offenen Karten spielen. Wir beide hier sind Zivilfahnder. Wir sind selber Polizisten und du hast uns in eine blöde Situation gebracht. Wir können diesen Unfall nicht selber aufnehmen, weil wir quasi, wir brauchen jetzt also einen extra Polizisten, die das wieder aufnehmen. Und deshalb können wir dich auch nicht einfach fahren lassen, weil es ist tatsächlich ein Dienstwagen, der gehört dem Polizeipräsidenten. Ja, was habt ihr hier gemacht? Ein Eis gegessen. Stellte sich später raus, stimmt natürlich nicht. Also die überwachen in einem Park bei mir gegenüber die Drogenszene. Ja, und also das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass quasi an der Stelle jetzt auch noch Fotos von ihnen existieren. Ja.
Und jetzt erkennen sie auch mit der ganzen Schönheit dieser wirklich langen Geschichte, warum wir das Trüffelschwein in dieser Sendung immer Robert Skopin nennen, weil der setzt die Themen und der findet auch immer die relevanten Leute. Und das war, glaube ich, die komplizierteste, mit langem Anlauf versehene Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Robert findet immer die richtigen Leute.
Bist du den mal sehen, den Typen?
Ah, du hast Fotos gemacht.
Natürlich.
Von dem, ja, verstehe. Na gut, wir sind bei unserem tatsächlichen Thema und ich hole mal weit aus. Es fing alles mal mit einem Katzenfoto an, eigentlich waren es ja Pornos, aber das sagt man heute nicht so. nicht so. Dann kam das schnellere Internet und alles wurde auf einmal bewegt. Soziale Netzwerke sind also mittlerweile nicht nur ein amüsanter Zeitvertreib, sondern auch ein elektronisches Bindeglied und Quelle für mal mehr, mal weniger akkurate Informationen. Und die IT-Konzerne selber sind auch zum globalen Player geworden. Soweit die Vorrede, jetzt in medias res. Wir wollen sprechen mit Dennis Kenji Kipka, ist Rechtswissenschaftler an der Universität Bremen und Vorstandsmitglied der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz in Berlin. Und er kann uns erklären, was denn der Herr Trump und auch viele in Indien und möglicherweise auch noch in Teilen der restlichen Welt gegen eine winzige kleine App haben, wo Menschen einerseits hübsche Tänze aufführen und manchmal lippensynchronen Karaoke betreiben. Herzlich willkommen, Herr Kipka, ich grüße Sie.
Dankeschön.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Sie hätten es auch nicht gedacht, dass man von der Geschichte mit den Zivilfahren dann nochmal nach China kommt, oder?
Naja, also man muss ja sagen, Überwachung ist ja immer ein Thema, was jetzt nicht nur in Deutschland, glaube ich, immer mehr wird so gesehen, sondern natürlich in anderen Ländern der Welt auch reichlich praktiziert wird. Mhm.
Wir haben gerade die Situation, dass wir beobachten, dass es zwischen USA und China einen zunehmenden Handelskrieg gibt. Der Eindruck, der sich auf den ersten Blick einstellt, ist von den USA mit großem Interesse befeuert. Deshalb wunderte es eigentlich auch keinen, dass Trump auf einmal sagte, also wir wollen hier überhaupt keine Spyware in unserem Land und wollen deshalb TikTok wenigstens prüfen, aber auch wenigstens keine Chance geben, möglicherweise zu spionieren. Wie berechtigt ist das denn, dass eine kleine App für Teenager tatsächlich Daten sammelt, die China dazu beitragen und helfen könnte, noch mächtiger in der Welt zu werden?
Ja, das ist hier natürlich die große Frage. Und was man ja immer hört, sind ja, es sind Interessen nationaler Sicherheit betroffen. Wir müssen die US-Bürger eben vor dieser Spionage schützen. Trump hat jetzt ja neuerdings auch ein weiteres Dekret dazu veröffentlicht, dass eben jetzt TikTok diese kurze Frist setzt, wo eben dieser Kauf dieser App Musical.ly wieder rückabzuwickeln ist. Und wenn man da mal reinschaut, naja, da finden sich relativ allgemeine Klauseln oder Passagen drin, wo es eben um nationale Sicherheit geht. Aber was jetzt eigentlich genau mit nationaler Sicherheit gemeint ist, das ist jetzt wieder Definitionssache und das wird dann wieder nicht so genau ausgeführt. Also kurzum gesagt, also in meinen Augen gibt es für diese Vorwürfe, die momentan geäußert werden, relativ wenig Handfestes.
Aber wo ist denn tatsächlich die Gefahr? Also TikTok wird ja in der Regel eher von jungen Menschen eben auch genutzt, die es eigentlich eher spielerisch einsetzen. Gibt es denn überhaupt, also könnten theoretisch über TikTok tatsächlich irgendwie wichtige Daten vom Handy übertragen werden? Also was könnte denn ausspioniert oder geklaut werden?
Also erstmal sehe ich das Risiko verhältnismäßig gering, verglichen auch mit anderen Apps. Also ich meine, wir haben die junge Nutzergruppe, wir haben eben die Tatsache, dass sehr, sehr viele Apps auf Privathandys laufen, auf Privathandys von Minderjährigen laufen. Natürlich können da Daten erhoben werden, auch personenbezogene Daten, vielleicht sogar sensible personenbezogene Daten. Aber das sind jetzt alles in meinen Augen keine Daten, die die nationale Sicherheit oder die Staatssicherheit per se betreffen, die ja momentan sehr gern auch dort argumentiert wird. Das heißt, das eigentliche Risiko halte ich für verhältnismäßig gering. Und es ist ja auch beispielsweise so, dass das Gesundheitsministerium sich ja auch als einziges deutsches Ministerium der App TikTok bedient, um eben Informationen, jetzt gerade auch zum Thema Corona-Krise, wie gehe ich mit der Krankheit um, wie schütze ich mich davor, einem noch breiteren Publikum gegenüber zu kommunizieren, was ja auch erstmal ein sehr, sehr guter Ansatz ist, dass man möglichst viele Informationskanäle wählt. Aber auch da, also das wird sicherlich auf irgendeinem Gerät installiert sein, aber ich bin mir da auch relativ sicher. Ich meine auch, dass das Gesundheitsministerium hat eine IT-Abteilung, die müssen sich auch um Datensicherheit kümmern. Und da wird das auch so sein, dass das nicht auf irgendeinem Regierungshandy oder ähnlichem installiert ist, sondern das Gerät wird wahrscheinlich extra zu diesen Social-Media-Zwecken genutzt werden und auch nur dafür genutzt werden. Also kurzum auch hier gesagt, das Risiko, dass es tatsächlich jetzt Spionage in diesem eng gefassten Sinne gibt, die da betrieben wird, das halte ich für wirklich verhältnismäßig gering.
Okay, dann schieben wir das mal kurz zur Seite und gucken auf die andere Seite, nämlich was es dann sein könnte. Ein Handelskrieg, vielleicht ist es ein Krieg um Daten. Geht es darum, wenn große Konzerne, also jetzt nicht nur TikTok, also als aufstrebender Konzern, sondern andere, die auch schon groß sind und Daten tatsächlich weltweit erheben, geht es möglicherweise den USA darum, sicherzustellen, dass nur ihre Konzerne in Zukunft weltweit Daten im großen Stil erheben können und andere eben nicht?
Also über die genauen Ursachen lässt sich wahrscheinlich nur spekulieren. Das könnte natürlich ein Thema sein. Wir wissen ja alle, dass das Verhältnis USA-China eigentlich schon seit Jahren nicht besonders gut ist. Unter der Trump-Regierung ist es nicht besser geworden. Handelskrieg ist ja auch schon seit längerem ein Thema, aber es ist eben auch das Thema Fake News, was so ein bisschen glaube ich, die Amerikaner dazu bewegt, jetzt das Ganze regulatorisch, sage ich mal, angehen zu wollen, dass eben gerade auch jetzt wieder anstehende US-Präsidentschaftswahlen und damals gab es ja auch schon 2016 eben die Vorwürfe, naja, dass Russland in die Wahl eingegriffen hätte, Meinungsmache, Manipulation gemacht hätte. Da gibt es sicherlich auch die Vermutung, denke ich mal, dass das jetzt auch von chinesischer Seite kommen könnte. Und TikTok hat ja einen riesen Markt in den USA, gerade bei den jüngeren Leuten. Und da besteht, glaube ich, schon eine Sorge, dass eben bestimmte Inhalte geblockt werden, bestimmte Inhalte gefördert werden und die Plattform vielleicht so auch mittelbar dann eben genutzt werden kann, um diesen Wahlkampf zu beeinflussen, der jetzt stattfindet in den USA.
Na, man könnte ja Trump auch mal für eine Sekunde aus der Schusslinie unserer Argumentation nehmen und sagen, also er ist ja eigentlich nur der Zweite. Also Indien hat ja schon lange entschlossen, auf diese Art und Weise unter anderem TikTok und damit chinesischen Apps und der Software einen Riegel vorzuschieben. Also da geht es offensichtlich international um Handelskonflikte und aber auch um politischen Dissens.
Ja, also Indien ist da eigentlich sogar das beste Beispiel, muss man sagen. Wenn man sich doch mal so ein bisschen die Chronologie der Ereignisse in diesem Jahr anschaut, also wir hatten dann ja diesen indisch-chinesischen Grenzkonflikt, der dann Mitte Juni stattfand, der dann ja so ein bisschen hochgekocht ist, auch international das Ganze eskaliert ist. Und Ende Juni wurden eben verschiedene Apps, die in Indien auch recht populär sind, verboten, also auch chinesische Apps. TikTok war da eben nicht die einzige, wo der Datenverkehr dann entsprechend geblockt wurde. Und wenn man sich mal dieses Dekret anschaut und die Rechtsgrundlagen, auf die sich das stützt, da wird dann ganz klar gesagt, es beeinträchtigt in Indien die nationale Sicherheit, das Wohlergehen der Bevölkerung, soziale Sicherheit und so weiter, das Gemeinwohl. Aber wie und warum? Da ist es dann schon wieder ganz ähnlich wie in den USA. Also relativ unsubstanziert tatsächlich. Also es wird einfach nur gesagt. Ja,
aber in Sachen Huawei würden Sie wahrscheinlich auch anders argumentieren, oder? Da ist ja der Schluss beispielsweise, sich am europäischen 5G-Ausbau zu beteiligen. Großbritannien sagt, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Hierzulande überlegt man noch. Also da ist es dann nicht ganz so einfach zu sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da Spyware in irgendeiner Art und Weise zum Einsatz kommt oder Informationen abfließen, die wir eigentlich gerne lieber für uns behalten würden, doch deutlich größer.
Ja, das ist definitiv ein komplett anderes Thema. Also hier geht es ja um die Schaffung einer technischen Infrastruktur im Fall von Huawei 5G. Und diese technische Kommunikationsinfrastruktur, die auch insbesondere nicht nur Software, sondern auch Hardware betrifft, kann natürlich auch von Regierungsorganisationen eingesetzt werden. Die kann in kritischen Infrastrukturen in Deutschland oder auch in Europa weltweit eingesetzt werden. Und weil es eben auch die Basics sind, um die es hier geht, also wirklich Informationsübertragung, Datenübermittlung, wie kann man das technisch realisieren, ist das natürlich auch ein ganz anderer Anwendungsbereich. Und deswegen würde ich das hier schon so sehen, dass es deutlich anders zu wertende Situation ist. Also man kann TikTok definitiv nicht mit Huawei Vergleich.
Aber es gibt ja immer die Aussage des amerikanischen Außenministers, der sagt, Apps wie TikTok oder jetzt kommt eine weitere, WeChat sei eine erhebliche Bedrohung für die persönlichen Daten amerikanischer Bürger. Also der bezieht sich nicht nur auf TikTok. Es gibt andere Experten, die warnen davor, dass es der Beginn eines IT-Krieges sein könnte zwischen China und den USA.
Ja, also das halte ich durchaus für möglich. Also man ist ja so, dass jetzt auch immer mehr alternative Schlachtfelder gesucht werden und natürlich auch gefunden werden, muss man irgendwo sagen. Also man hat eben digitale Kriegsführung mehr und mehr. Man hat aber auch dieses Thema Handel. Da sieht man ja auch, wie stark das Ganze ist. Und jetzt natürlich Informationsregulierung, Nutzung von neuen Technologien, wo darf sie benutzt werden, wo darf sie nicht benutzt werden. Und das hat natürlich schon ganz enorme Auswirkungen. Es ist ja eigentlich auch sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut. Wir haben eine App, die wirklich in erster Linie von Teenagern benutzt wird. Und diese App wird jetzt auf einmal von einem der mächtigsten Menschen der Welt offiziell verboten, mit einem riesen medialen Tamtam drumherum, wird durch die Weltpresse, durch die Weltpolitik aufgegriffen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir da haben, die man vor 5 Jahren oder auch vor 10 Jahren vielleicht gar nicht denkbar gehalten hat, dass eben so ein kleines Computerprogramm so einen riesen Rattenschwanz an Politik hinter sich herzieht.
Weil natürlich China mittlerweile eine Weltmacht geworden ist, ganz oben angekommen ist, gleichzeitig aber Made in China prinzipiell verdächtig ist, weil das Land nicht im geringsten daran denkt, auf die Art und Weise noch zu weiterer Geltung zu kommen, wie wir meinen, dass es tun müsste. Also Stichwort Menschenrechte, Umweltschutz, Überwachung, Ideologien, Hongkong und so weiter und so fort. Das heißt, TikTok ist nur quasi ein Nebenkriegsschauplatz, an dem das durchdekliniert wird.
Ja, also ich meine, man kann das jetzt natürlich alles als Westler, sage ich mal, relativ komfortabel auf China abschieben und sagen, naja, irgendwie da herrschen jetzt kaum oder nur sehr eingeschränkte Menschenrechte. Aber andererseits ist es natürlich auch so, der Westen hat sich dafür entschieden, China zu fertigen, Produkte herzustellen, Produkte günstiger herzustellen. Und deswegen ist es natürlich in meinen Augen auch so ein bisschen so ein Eigentor, wenn man jetzt sagt, also wir übertragen jetzt unsere ganze Fertigung, auch Softwareentwicklung eben nach Fernost und sagen jetzt, naja, jetzt geht es uns aber ums Thema Menschenrechte, das ist nochmal ein ganz anderer Schauplatz. Und ich finde, das muss man schon in der Gesamtheit ein bisschen betrachten. Und vielleicht ist das jetzt auch mal eine Gelegenheit, diese gesamtheitliche Betrachtung so ein bisschen aufzunehmen.
Also da Sie ja offensichtlich auch diese App nie auseinandergenommen haben, wir aber trotzdem davon ausgehen, dass alles, was menschengemacht ist, auch dekonstruiert werden kann und man danach gucken könnte. Diese Frage können wir also quasi den IT-Wissenschaftlern zur Prüfung überlassen. Aber jetzt mal zu Ihnen. Was finden wir denn auf Ihrem Handy nicht, was wir leichtfertig runterladen würden?
Also bei mir ist es tatsächlich so, ich benutze mehrere Handys und staffel das quasi nach Informationsrelevanz. Also ich benutze tatsächlich auch WhatsApp und auch bestimmte andere Messenger-Dienste. Also Facebook Messenger habe ich jetzt beispielsweise nicht installiert. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man, will man jetzt nicht digital komplett ausscheiden, und ich sage immer, Daten als Käse ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig möglich, will man noch am sozialen Leben mitwirken, muss man sich bestimmten Produkten einfach hingeben. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Aber man kann natürlich steuern, auf welche Daten diese Produkte Zugriff haben. Und deswegen mache ich das halt mit mehreren Smartphones, auf denen ich auch unterschiedliche Daten gespeichert habe, keine sensiblen Daten gespeichert habe.
Ganz kurz, wie viel haben Sie denn? Wie viel haben Sie denn? Also es klingt jetzt noch nicht, dass es nicht nur zwei sind, sondern noch mehr.
Nee, das sind tatsächlich drei, muss man sagen. Also eines, ja, was ich eben nur für berufliche Zwecke nutze, eines dann für private Zwecke und eines dann eben, sagen wir mal so, für ganz private Zwecke, wo auch dementsprechend gar nichts drauf installiert wird.
Herr Genji Gebler, dann haben wir aber noch eine richtig schöne Klamottenempfehlung für Sie. Es gibt ja diese beigefarbenen Rentnerwesten. Vielleicht könnten Sie sich dafür eine zulegen, weil da sind, glaube ich, entsprechend genug Taschen dran. Also daran erkennt man, jetzt verstehen wir es auch, warum die bundesdeutschen Rentner so viele cremefarbene Westen tragen. Von wegen Max Gold im Land der Glühbirnenwechsler. Nein, es sind Handy-Vorratsdatentaschen. Also vielen herzlichen Dank fürs Gespräch auch. Der Rechtswissenschaftler an der Uni Bremen, Dennis Genji Kipker, über TikTok und die Auseinandersetzung, die global dazu herrscht. Danke Ihnen herzlich und angenehmen Tag. Machen Sie es gut.
Danke und tschüss.
Tschüss.
Ja, und wir bleiben natürlich dran, nur dass wir jetzt tatsächlich die Perspektive etwas verändern. Wir sprechen jetzt nicht mehr mit jemandem, der eher über die Juristik kommt und quasi auf TikTok schaut, sondern wir schauen jetzt direkt nach China, um dort quasi mit jemandem zu sprechen, der sich mit der chinesischen Wirtschaft irgendwie intensiv beschäftigt hat, weil er dort eben auch Korrespondent ist. Und das ist Steffen Wurzel. Herzlich willkommen, Herr Wurzel.
Ja, hallo, moin.
Ni hao. Also ich hatte hier eigentlich eine schöne Anmoderation geschrieben, Sorry. Aber Robert wollte ja selber in irgendeiner Art und Weise frei formulieren, deshalb darf ich die trotzdem nochmal vorlesen, Robert. Ja. Versuch war auch schon, ich mache es jetzt nur für dich, damit man sieht, wie man es auch machen kann. Also China ist nämlich gerade nicht auf dem Weg nach oben, sondern China ist schon oben und wirtschaftlich überall, sowieso in der südostasiatischen Region, auch Australien eingeschlossen. Und die Frage, in welcher vergleichsweise Windeseile und wie kreativ das Einparteiensystem es geschafft hat, staunenerweckend, furchterregend und Verwunderung tatsächlich nach oben zu kommen, das wollen wir jetzt mit Steffen Wurzel diskutieren. So hätte man es auch machen können. Ich wollte es nur nicht umsonst aufgeschrieben haben. So, Herr Wurzel, fühlen Sie sich wohl in Shanghai?
Ich fühle mich jeden Tag wohl. Ich fühle mich wirklich jeden Tag wohl. Es ist ein Staat, der mich komplett von vorne bis hinten überwacht. Händisch, also das kam neulich erst wieder vor, dass ich wirklich wie im schlechten Film Autos mit schwarz gekleideten Herren hinter mir hatte. Autos ohne Kennzeichen, deutscher Hersteller. Oder auch digital. Ich gehe schon davon aus, dass ich überwacht werde. Das ist hier so als ausländischer Journalist. Aber davon abgesehen, es ist ein tolles Land. Es macht mir jeden Tag Freude, hier zu sein.
Das wundert mich jetzt, weil nach klassischer Weise würde man ja genau von außen immer mit den klassischen Einwänden kommen. Ich habe es in einem anderen Gespräch gerade schon verwandt. Menschenrechte, persönliche Überwachung, Umgang beispielsweise mit Hongkong und Imitation und Klau, Umweltbedingungen und. Das ist ja so eine Kaskade von Vorurteilen oder vermeintlichem Wissen, die man ihnen entgegenbringt. Das hören Sie wahrscheinlich als Korrespondent auch, oder?
Das höre ich täglich, natürlich ist das so. Aber da muss man einfach trennen. Ich meine, das ist ja auch bei anderen Staaten so. Man muss, finde ich, die Regierung vom Staat oder von den Bürgern trennen. Das sind immerhin 1,4 Milliarden Menschen hier, bevölkerungsreichstes Land der Welt. Das ist natürlich unmöglich, hier alle über einen Kamm zu scheren. Und auch wenn der chinesische Staat oder die chinesische Staatsführung es ja immer wieder versucht, sozusagen nach außen immer so darzustellen, das ist alles eins. Also die kommunistische Partei, der Staat, die 1,4 Milliarden Menschen galvanisiert, ist ein Dings. Das ist natürlich totaler Unfug. Das ist natürlich nicht so. Und so versuche ich da auch ranzugehen und ich hoffe, es gelingt mir.
Okay, aber was ist falsch in der Vorstellung des Westens? Denn in der Vergangenheit war es doch so, als es den Ostblock noch gab, stand sich ja quasi das westliche System mit dem kommunistischen im Osten gegenüber. Es gab von Ronald Reagan damals die Devise des Wettrüstens. Da ging es aber auch immer schon darum, auch wirtschaftlich den anderen quasi fertig zu machen. Und das ist ja gut gelungen, angeblich, das war immer der Hintergrund, ja auch deshalb, weil eigentlich nur in freien Ländern eben auch und mit einer freien Wirtschaft tatsächlich eben auch erfolgreich Wirtschaft eben betrieben werden kann. Hat damals funktioniert, also der Osten ist zusammengebrochen, weil er nicht mithalten konnte. China bricht überhaupt nicht zusammen. China wird jetzt zur größten Weltmacht und möglicherweise ist sogar wirtschaftlich viel stärker als die westlichen Systeme. Woran liegt das? Was machen die anders, besser oder warum funktioniert das so extrem gut?
Also sie machen viel anders hier vom Staat, von Staatswegen. Ob sie es besser machen, da setze ich ein großes Fragezeichen dahinter. Klar ist, im Grunde hat das Ihre Frage ja auch schon drin. Die Sowjetunion wurde einfach in Grund und Boden nicht nur gerüstet, sondern auch wirtschaftlich ausgestochen. Die Sowjetunion war international nie wettbewerbsfähig. China ist es hingegen. So, China ist also eine sehr erfolgreiche Wirtschaftsmacht, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und deswegen kann man das erstmal nicht so ganz vergleichen. Aber klar ist, wir sind meiner Ansicht nach mittendrin längst in diesem neuen Großkonflikt, die westliche Welt gegen eine chinesische Staats- und Parteiführung. Hier regiert ja seit 71 Jahren die kommunistische Partei. Jetzt könnte man argumentieren, so viel ist ja gar nicht mehr kommunistisch. Prada-Handtaschen, Rolls-Royce und viel Schickimicki sieht gar nicht so kommunistisch aus. Aber wenn wir uns anschauen, wie dieser Staat tickt, wie wichtig hier zum Beispiel die staatlichen Unternehmen sind, wie nah auch sogenannte Privatunternehmen hier dran sind am Staat, da merkt man dann schon, es ist komplett oder sehr viel ist staatlich kontrolliert, vorgegeben, medial jetzt mal sowieso, aber eben auch was die Wirtschaft angeht. Ich habe eben noch eine interessante Statistik gelesen, von 4000 börsennotierten Firmen in China haben in den letzten Geschäftsberichten, was die einmal im Jahr vorlegen müssen, auch hier haben davon 400, also immerhin jedes zehnte Unternehmen, Xi Jinping, Staats- und Parteichef, lobend erwähnt im Bericht, also so nach dem Motto, wir haben das dem Staats- und Parteichef zu verdanken, dass wir so oder so erfolgreich sind. Daran sieht man, finde ich, ganz deutlich. Auch was die Wirtschaft angeht, sind die Firmen super nah dran am Staat hier. Und ja, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde eher sagen, nein. Aber klar ist, da wächst eine große Konkurrenz ran oder ist schon rangewachsen.
Aber wie wahrscheinlich ist, ich meine das metaphorisch, denn tatsächlich, dass wir im Quellcode von TikTok und Huawei ein verpixeltes Porträt des Staatspräsidenten finden, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise Funktionalitäten, die dem chinesischen Geheimdienst dienen. Also halten Sie es für wahrscheinlich?
Also es kommt darauf an, mit dem man spricht. Ich habe selber noch keinen Quellcode eingesehen, bin deswegen auch kein IT-Experte. Es gibt natürlich die Argumente von so Firmen wie Huawei oder auch TikTok, die sagen, Moment mal, niemand hat uns hier irgendwas nachgewiesen. Was wollt ihr eigentlich? Wir legen hier alles offen und wir geben vor, möglichst transparent zu sein. All das, schaut euch das bitte an und weist uns das erstmal nach. Das ist das eine. Das andere sind einfach Juristen zum Beispiel, die hier darauf hinweisen, okay, jedes noch so private Privatunternehmen in China ist qua Gesetz, es gibt hier zum Beispiel das Cybersicherheitsgesetz oder auch das Gesetz zur nationalen Sicherheit, ist einfach darauf festgelegt, ist einfach dazu verpflichtet, im Zweifelsfall immer mit den staatlichen Behörden hier in China zusammenzuarbeiten. In China wird dann oft gesagt, naja, aber das passiert doch in den USA auch, da guckt die NSA überall drauf oder auch bei euch ist dann halt irgendwie der Generalbundesanwalt und will irgendwo Einsicht haben. Das ist natürlich ein sehr blödes und falsches Argument, weil Staaten wie USA oder auch Deutschland Rechtsstaaten sind, Demokratien sind, da gibt's Checks and Balances, da gibt's Kontrolle durch Gerichte, die nicht dem Staat unterstehen. Und in China ist es eben alles nicht so. China ist kein Rechtsstaat. In China gibt's überhaupt gar nicht die Möglichkeit, dass ein Richter wirklich unabhängig vom Staat ist oder von der Staatsführung ist. Und deswegen ist es so, wenn man sich das anguckt, wie so eine Nahrungskette, am Ende dieser Nahrungskette steht hier immer der Staat.
Aber der Staat kann ja auch einiges. Also unser Lieblingsbeispiel, mit dem wir uns selber immer in die Suppe spucken, gerade in Berlin ist. Also wir brauchen 450.000 Jahre zur Errichtung eines Flughafens. Okay, es waren jetzt glaube ich doch nur 8, aber gefühlt war es jedenfalls länger. Und in der Zeit hat China Millionen Städte aus dem Boden gestampft, XY-Flughäfen gebaut und ist darüber hinaus kurz mal auch dabei, die gesamte beispielsweise Verkehrsstruktur auf Elektro umzustellen. Da fahren dann auf einmal nur Elektrobusse, weil per Order Mufti klare Erlasse kommen. Was macht diese wirklich starke Kreativ- und auch Bildungskraft aus, die da offensichtlich, es ist die pure Masse der Leute, fast 20 mal so viel wie in der Bundesrepublik, 4-mal so viel Bürger wie in den USA?
Also ich bin froh, dass dieses Argument kommt, weil das höre ich auch oft, Stichwort Flughafen Berlin, halte ich für super gefährlich, dieses Argument. Weil es ist natürlich klar, in einer Diktatur kann man per Ordre de Mufti 16.000 Elektrobusse in einer Stadt wie Shanghai von heute auf morgen hinstellen. Da gibt's aber auch keinen Bundesrechnungshof, da gibt's keinen Finanzausschuss im Parlament, jedenfalls kein frei gewähltes Parlament mit Finanzausschuss. Und vor allem ist es da auch so, wenn irgendwo ein Flughafen neu gebaut wird, wie der neue riesige Flughafen im Süden von Beijing, von Peking, da gibt's kein Planfeststellungsverfahren, wo Leute Einspruch erheben können oder wo Leute sagen, ah, warte mal, Lärmschutz, da hätte ich aber gerne noch irgendwelche Dämmungen in meinen Fenstern, dass die Maschinen mich nicht so aus dem Schlaf reißen nachts. Das gibt's hier alles nicht. Man kann natürlich sagen in Deutschland, klasse, lasst uns irgendwie alle Mitbestimmungs- und Debatten- und Demokratieregeln außer Kraft setzen, dann kriegen wir es vielleicht auch hin, einen Flughafen zu bauen oder lasst uns zum Beispiel alle Brandschutzvorkehrungen außer Kraft setzen, dann können wir dieses und jenes Hochhaus schneller bauen. So, das, ne? Ihr merkt schon, wie ich jetzt argumentiere. Ja, das klar. Ist einfach das politische System, das die Sachen dann hier einfach
klar, macht. Aber die Frage ist ja tatsächlich, warum bleibt es trotzdem auch stabil? Also ich glaube, folgende These wieder, ja, wenn wirtschaftlicher Wohlstand da ist, dann werden die Leute sich damit nicht zufrieden geben, sondern erstens wollen sie den haben, aber sie wollen auch sowas wie Rechtssicherheit, sie wollen sowas wie Freiheit, sie wollen die Möglichkeit eben, sich für Parteien entscheiden zu können. Warum scheint das in China quasi momentan jedenfalls keine so große Rolle zu spielen? Weil dieses große Wohlstandsversprechen so wichtig ist, also sind diese Wirtschaftswachstumsraten, die ja gewaltig sind, führen die dazu, dass die Menschen sehr schnell sehr viel Geld dann auch doch bekommen und das ist erstmal befriedigend genug?
Also ich würde sagen, das sind drei Elemente, auch in dieser Frage war jetzt ja schon sehr viel Antwort drin. Genau, es ist einfach das sozusagen unausgesprochene Versprechen, ihr haltet die Klappe politisch gesehen und wir sorgen für Brot und Spiele, also für jedes Jahr Wirtschaftswachstum, für jedes Jahr steigende Löhne, die Lohnzuwächse sind ja nicht im 1-3%-Bereich, sondern im 5-6-7-8%-Bereich die letzten Jahre gewesen. Und wir sorgen für schnelles Internet, für Unterhaltung, für bessere Bus-, Bahn-, Pipapo-Verbindungen, überall entstehen neue Shopping-Center und so weiter. Das ist tatsächlich ein großes Ding. Eine im Land stabile Währung, keine große Inflation etc. Genau, das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch, dass hier wirklich auch die Überwachung inzwischen so groß ist, dass man überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie sich zu entfalten, zu protestieren. Es gibt zwar immer wieder zum Beispiel Proteste gegen Demos vor irgendwelchen Firmen, die keine Löhne und Gehälter pünktlich zahlen. Das kommt immer wieder vor, kriegt man bei uns in Deutschland nicht so mit, gibt's aber. Aber sobald es sich gegen das System, gegen die herrschende kommunistische Partei richtet, ist sehr schnell zappenduster. Das ist das zweite. Und der dritte Punkt ist einfach, muss man auch sagen, dass hier die Menschen seit 71 genauer gesagt Jahren keine freie Presse haben und es gewöhnt sind, dass sie auch gar nicht so sehr beteiligt werden. Also dieses Debattenkultur, zivil, gesellschaftliches Engagement, sich streiten über Dinge, das findet in der Regel nicht statt in China. Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Es ist wirklich so, im Moment, das kann sich ändern. Wenn die Wirtschaft komplett crashen würde, ich sehe es im Moment nicht, aber da sagen viele, das könnte tatsächlich irgendwann gefährlich werden.
Ich habe vor kurzem eine Jurastudentin kennengelernt, die mir erzählte, sie war als Au-pair-Mädchen in China und zwar bei einer Millionärsfamilie und sie war quasi nur so eine Art Aushängeschild. Also die konnten kein Englisch, die mussten sich irgendwie per Handy irgendwie in den ersten Wochen konnten die sich nur unterhalten, aber die musste gar nicht auf die Kinder aufpassen, sondern die wurde überall nur rumgezeigt. Guck mal, wie gut es uns geht, wir haben jetzt schon aus Europa Au-pair-Mädchen hier. Also gibt es einen großen Stolz quasi auch auf das chinesische System, auf den Staat, vor allem bei denen, die erfolgreich sind?
Das ist natürlich die große Frage. Wenn man hier erfolgreich ist in China, hat man oder erntet man sozusagen auch die Früchte dieses Systems. Das will ich gar nicht abstreiten. Da sind viele Leute sehr, sehr stolz, ja. Aber ich treffe hier natürlich auch viele Leute, denen es durchaus gut geht und die sehr genau wissen, dass es irgendwie große Defizite hier gibt, zum Beispiel in Bezug auf Freiheiten, persönliche Freiheitsrechte. Ein Beispiel ist jetzt hier in Shanghai, ist vor wenigen Tagen ganz überraschend, hat hier ein LGBT-Verband, Shanghai Pride heißen die, gesagt, wir stellen also alle unsere Tätigkeiten ein. Da ging es also um eine jährlich stattfindende Schwulen-Lesben-LGBT-Parade hier in Shanghai, was bisher kein Problem war. Da wird ja auch jetzt politisch nicht groß was in Frage gestellt. Und plötzlich wurde von oben offensichtlich gesagt, ihr dürft das nicht mehr. Zack, Ende der Durchsage. Und da habe ich schon auch wieder gemerkt bei Leuten, okay, warum wird uns da jetzt hier der Stecker gezogen? Wir haben doch überhaupt nicht einen politischen Umsturz gefordert. Wir wollten einfach hier so einen Pride-March irgendwie machen, einmal im Jahr. Und das ist nur so ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele, wo Leute mir im direkten Gespräch sagen, oder wo Leute im direkten Gespräch lästern über die chinesische Staatsführung. Aber ja, nicht jeder kann eine Revolution anzetteln und schon gar nicht hier in China.
Darf ich, was das Lästern angeht, mal ganz kurz sagen, also einer der Schreckensmomente, die ich in Bezug auf China hatte, war, als das China-Virus, wie der amerikanische Präsident nannte, zum ersten Mal in Wuhan eingedämmt zu sein schien und der chinesische Staatspräsident dort erschien und hinter ihm die geschlossene Reihe und Phalanx der Pfleger und Helfer in futuristischer, natürlich luftdichter Ausrüstung sich jeweils verbeugte. Da habe ich nur ein Wort gedacht, komplett humorlos. Also ich weiß gar nicht, ob das zutreffend ist, aber ich finde es bisweilen beängstigend, also wenn ich gerade in die großen Parteitage sehe, wie da 3000 Leute akklamatorisch in Eintracht vorne einem Podium zu applaudieren, und ich habe immer den Eindruck, das ist alles sehr humorbefreit und vor allen Dingen ganz und gar illiberal. Können Sie mich eines Besseren belehren?
Ja, Humor ist ja immer so eine Geschmacksfrage. Ich teile diese Meinung uneingeschränkt, möchte ich mal so sagen. Aber natürlich, ich habe zufälligerweise vergangene Woche einen dieser 3000 Abgeordneten interviewt, einen der wenigen, die keine KP-Mitgliedschaft besitzen. Das war ihm auch, also die nicht KP-Mitglied sind, da war er auch ganz stolz drauf. Aber das macht diesen Mann natürlich noch nicht zum Oppositionellen. Er hat aber auch gesagt, als das Mikrofon aus war, nach dem Interview, hat er mir gesagt, naja, aber da gibt's ja schon manchmal auch Abstimmen, da gibt's schon auch ein paar Gegenstimmen und ihr seht das im Westen immer so ein bisschen eng. Aber natürlich, im Vergleich zu uns in Mitteleuropa, wo wir seit dem Zweiten Weltkrieg eben mehr oder weniger demokratisch sind, inzwischen, wie ich finde, sehr demokratisch sind, ja, da wirkt das hier natürlich alles wie aus der Zeit gefallen. Diesen Vorwurf, den muss man sich hier anhören und ich unterschreibe das, es ist wirklich genauso.
Gibt's ja nicht in China?
Gerade diese Riesenparaden, Militärparaden, die Parteitage der Kommunistischen Partei, das ist durchaus gruselig.
Aber ist das Überkompensation eines Mangels, weil man tatsächlich so lange gedarbt hat, auch unter Mao, auch in der Vergangenheit, auch im eigenen Land wirklich schwere, blutige Schläge hinnehmen musste, Millionen von Menschen gestorben sind in diesem Regime, dass man das jetzt überkompensieren muss? Oder ist es der Anspruch wirklich, wir waren mal das älteste, klügste, strategisch wirklich gewinnbringendste Reich, was sie ja tatsächlich waren. Also der Klassiker, wo kommt das Schwarzpulver her? Natürlich nicht von den braven Rittersleut und das Porzellan. Also ist das der Anspruch, wieder was zu werden oder vergessen zu machen, dass man auch mal wieder weniger war?
Ja, super gute Frage. Das kommt alles irgendwie zusammen. Also offiziell ist es tatsächlich so, dass man den Anspruch hat, okay, wir müssen der Welt zeigen, dass es, dass wir wieder jemand sind. Das ist schon so. Also wir sind wieder wer, ist natürlich immer dieser Anspruch. Ja, also das hört man auch immer wieder von Leuten auf der Straße, mit denen ich spreche, die sagen dann, naja, wir haben halt 5000 Jahre Geschichte. Dass das natürlich überhaupt keine durchgehende 5000-jährige Geschichte ist, das wird hier natürlich nicht zur Sprache gebracht. Das ist auch völlig klar. Letztlich muss man sagen, dass die Kommunistische Partei hier seit 71 Jahren regiert, aber irgendwie immer so ein bisschen so tut, als würde sie schon seit 5000 Jahren regieren, was natürlich Quatsch ist.
Aber manche sehen so aber aus.
In die Richtung geht so ein bisschen. Manche sehen so aus, könnte man vielleicht auch bösartig sagen, genau. Ich glaube einfach, wir dürfen eins nicht vergessen. Diktaturen funktionieren unterm Strich dann doch so, dass die Regierenden einfach gucken müssen, dass sie nicht abgesägt werden. Und das ist hier sozusagen das oberste Prinzip meiner festen Überzeugung der Staats- und Parteiführung. Dieses Ziel steht ganz oben. nicht abgesägt zu werden. Deswegen guckt man jetzt dieser Tage zum Beispiel auch mit ganz großem Schauder nach Belarus. Was geht da ab, sobald da irgendwie Alexander Lukaschenko irgendwie einigermaßen soft möglicherweise aussehen würde, könnte er vielleicht abgesägt werden. Oder auch die Erfahrung Niedergang der Sowjetunion, da guckt man hier ganz genau hin und will das eben tunlichst vermeiden.
In Deutschland gibt es ja das Sprichwort, der geht zum Lachen in den Keller. Das gibt es wahrscheinlich in China von Konfuzius auch. Das heißt dann irgendwie, der Chinese geht zum Lachen nach Taiwan. Also weil in China gibt es nichts zu lachen. Gut, habe nur ich verstanden, glaube ich.
Verstanden hat es jeder, ja. Aber sag mal so, es war weder ein Keller frei, noch wollten wir nach Taiwan, Robert, in dem Zusammenhang.
Das ist nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast, oh Mann, das ganze Taiwan-Thema. Ja. Aber ich glaube, das muss ich noch sagen, es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass hier nur humorbefreite Apparatschiks rumlaufen. Das ist eben nicht so. Das ist eben auch Teil der Wahrheit. Humorvolle Menschen gibt es hier mehr als sonst wo auf der Welt. Das kann ich jedem schwarz auf weiß geben.
Haben Sie denn vielleicht zum Abschluss bitte nicht in Originalsprache, aber einen klassischen chinesischen Witz, über den Sie sehr lachen mussten? Also, weil ich wüsste jetzt keinen.
Oh, jetzt bin ich auch gespannt.
Ach, das ist,
ich wusste ja, dass es am Schluss noch einen Hänger gibt jetzt. Lief so glatt alles.
Politisch unkorrekte Witze möchte ich nicht on air bringen, auch nicht in den Podcast.
Okay.
Gerne auf Anfrage schreiben.
Also, Sie können sicher sein, dass Sie in den nächsten 10 Minuten
von uns... Beantragen wir Ihnen halt.
Das fürchte ich auch.
Das machen wir über die große ARD-Kommission. Wir beantragen die Versendung eines politisch unkorrekten Witzes, vorgetragen von Steffen Wurzel. Herr Wurzel, vielen Dank fürs Gespräch. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Was machen Sie heute noch? Also, was stehen für weitere Themen an?
Ich kümmere mich tatsächlich heute noch sehr um die TikTok- und Tencent-Thematik, also diesen ganzen Online-Wirtschaftskrieg in Anführungszeichen zwischen USA und China. Das ist so der Dauerbrenner. Und für den Kinderfunk schaue ich mir noch an, wie bald die Schule wieder losgeht, ob man hier mit Maske oder ohne Maske unterwegs ist. Das sind so die Themen.
Dankeschön.
Also wir wünschen Ihnen alles
jederzeit
Gute.
Gerne.
Und danke fürs Gespräch, Herr Wurzel.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Tschüss nach Shanghai. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir bei der abschließenden Frage des heutigen Podcasts, nämlich der grundlegenden Frage, wie viele Staaten eigentlich noch ausrichten können. Offensichtlich in China einiges, aber ansonsten ist der Verdacht ja groß, dass es längst andere Institutionen und Unternehmen sind, die das Sagen haben und die Macht. Wenn Sie sich mal überlegen, früher ein Konzern, der keine Steuern zahlt, wo gab es denn sowas? Mittlerweile gang und gäbe, wenn Sie sich Facebook angucken oder beispielsweise auch Google, die Steuersparmodelle. Auf der anderen Seite können Nationalstaaten sich kaum noch gegen große globale Interessenvertreter wie die großen Konzerne Apple, Google, wer fehlt noch? Facebook und da fehlt noch einer.
Microsoft.
Microsoft, genau, dankeschön. Du kennst dich aus.
Natürlich, aber darüber wollen wir sprechen jetzt mit Professor Dr. Ayad Al-Ani vom Einstein Center Digital Future. Und hallo Ayad.
Hallo, grüße euch, schön bei euch zu sein.
Ja, du hast ja gerade zum Teil noch mitgehört, Ayad. Also China hat im Grunde genommen das eigene Land voll im Griff. Auch die Wirtschaft ist es eines der wenigen Länder, bei denen es eigentlich noch so ist, weil alle anderen mittlerweile den multinationalen Konzernen eigentlich nur noch kaum beikommen oder manchmal auch kaum noch hinterherkommen.
Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Beobachtung, dass ja internationale Beziehungen entstehen ja nicht nur zwischen Staaten, sondern Unternehmen sind ja auch Player in diesem Spiel. Und das ist ja keine allzu neue Beobachtung. Also es gibt ja schon seit den 60er, 70er Jahren, gab es ja schon die Diskussion um den Einfluss multinationaler Unternehmen, die vor allem ja auch in der dritten Welt tätig waren und die so die üble Nachrede hatten, diese Länder auszubeuten und massiv ihren Vorteil dort zu suchen. Und
darf ich kurz einhaken, Ayad, um wen ging's da? General Electric wäre es mir eingefallen, aber um wen ging's dann nochmal? So zwei Beispiele vielleicht.
Ja, es ging vor allem um die Ölkonzerne. Aramco zum Beispiel in der arabischen Welt, Shell, BP, aber auch so ziemlich alle Industrieunternehmen, alle Markenunternehmen, die in der dritten Welt tätig waren. Man darf ja zum Beispiel nicht vergessen, dass ja auch in Südafrika zum Beispiel im Apartheid-Regime deutsche Autounternehmen ihre Fabriken dort aufgebaut haben. Und dort entzündete sich dann eine Diskussion nach dem Motto, wem nützen eigentlich diese Unternehmen? Nützen sie dem europäischen Zentrum oder nützen sie diesen Ländern vor Ort? Und das ist eigentlich ein bisschen eine Diskussion, die wir in dieser China-Thematik auch wieder haben. Was vielleicht interessant ist, dass Anfang des Jahrtausends kamen dann politikwissenschaftliche Forscher zu dem Schluss, dass wir jetzt einen anderen Typus an Firma haben und die nannten sie die transnationale Unternehmung. Und die ist ein Unterschied zum zur multinationalen Unternehmung ist die transnationale Firma eine Firma, die sich also mehr oder weniger vollständig vom Staat und von der nationalen Identität gelöst hat. Und die wird, was auch ein sehr interessantes Konzept war, die wird auch von einer Klasse beherrscht, einer transnationalen kapitalistischen Klasse. Das sind die Manager, das sind die Spezialisten, die diese Firmen betreiben. Und die, das war so die Idee Anfang des Jahrtausends, sind in einer, leben auch in einer sozialen und einer ökonomischen Blase, die gar nichts mehr mit dem Leben in den individuellen Ländern zu tun hat.
Also das ist ja Nike zum Beispiel, also Marketingzentrale in Amerika und Produktion komplett in Asien, ist es sowas?
Zum Beispiel. Und waren es Anfang des Jahrtausends ja vor allem noch Finanzunternehmen, Mineralölkonzerne, sind es schon seit einiger Zeit ja vor allem Plattformunternehmen. Also Plattformunternehmen sind Unternehmen so zum Beispiel wie Amazon oder in China Alibaba, die gar nichts mehr selber produzieren, aber sozusagen ein Intermediär sind zwischen dem Produzenten und den Konsumenten. Und in dieser Rolle werden sie extrem mächtig, weil sie die ganzen Daten der Transaktionen beherrschen und sie verlangen natürlich für jede Transaktion auch eine Marge. Und diese Unternehmen wurden immer globaler, wurden immer größer. Diese Unternehmen entstanden zunächst vor allem in den USA und in China. Die anderen Kontinente inklusive Europa haben da zu dieser Thematik gar nicht allzu viel beizusteuern. Also die werden eher Lieferanten dieser Plattform. Und diese amerikanischen und chinesischen Plattformen, die kollidierten nun. Und das war das erste Mal wahrscheinlich in der Geschichte der USA, dass man hier eine merkliche und eine sehr erhebliche Konkurrenz bemerkt. Und dies führte sicherlich auch dazu, dass dieser Plattformkrieg, also dieser unter Anführungszeichen Konflikt der großen Plattformunternehmen dann auch wieder zutage tritt und jetzt interessanterweise wieder zu einem nationalistischen Konflikt wird.
Mhm. Wer kontrolliert denn eigentlich diese transnationalen Unternehmen dann? Oder werden die überhaupt noch kontrolliert? Weil die ja quasi weltweit tätig sind und quasi sich auch jedes Mal anpassen können. Also das heißt, die zahlen in einem Land Steuern, in einem anderen nicht, weil dort machen sie nur Gewinne. Das heißt, die suchen sich ja ihre Sitze aus. Wer kontrolliert die noch?
Ja, das ist natürlich die Frage. Also das ist auch eine große Diskussion unter den Akademikern. Ja, sind die wirklich schon komplett frei vom Nationalstaat? Ja, also was man nicht vergessen darf, ja, ein großer Anteil des Welthandels zum Beispiel findet innerhalb dieser transnationalen Firmen statt. Ja, und dieser Handel findet statt, damit man dann firmenintern auch wieder zusätzliche Margen generieren kann. Es hat sich dann allerdings gezeigt in den Konflikten, in den letzten 2-3 Jahren, so beginnend mit der 5G-Diskussion um Huawei und den USA oder jetzt auch TikTok, dass Unternehmen natürlich so eine Art, also die besitzende Klasse dieser Unternehmen ja so eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Ne? Die sind einerseits Mitglieder dieser transnationalen Klasse, sie sind aber auch Staatsbürger in einem Land. Ja? Und das hat sich ja gezeigt, und das hat die Snowden-Files ja sehr plakativ dargestellt, dass im Zweifelsfall die Unternehmen dem Nationalstaat, wo sie ansässig sind, wo sie ihr Hauptquartier haben, auch gehorchen müssen. Und in dem konkreten Fall zum Beispiel ja auch Daten übergeben müssen, wenn es einen Gerichtsbeschluss gibt oder sonstige Wünsche. Das wiederum hat ja dann auch dazu geführt, dass die Chinesen, als die ganzen Snowden-Anschuldigungen und auch die Unterlagen transparent wurden, ja zu dem Schluss kommen mussten, dass ihre Staatsbürger, wenn sie auf diesen internationalen Plattformen ja wie Google, Amazon, Facebook tätig sind, dass sie dann ausspioniert werden und beschlossen dann, in einem Gegenschlag sozusagen zu allen amerikanischen Plattformen immer auch ein chinesisches Gegenstück zu bauen.
Jetzt würde ich aber gerne mal eine Lanze brechen für diese transnationalen Konzerne, denn die sind ja zu leisten Außerordentliches in der Lage. Ich erinnere dann nur beispielsweise an Tony Stark mit seinem Unternehmen als Iron Man, was der für die Welt getan hat. Das war ja auch so ein Unternehmer. Ja. Und jetzt möchte ich auch noch anfügen, Elon Musk mit SpaceX. Also offensichtlich sind da ja auch nicht nur transnationale Konzerne am Werk, sondern jetzt nehmen wir mal vielleicht Iron Man aus. Aber bei Elon Musk mit seinem gesamten geschäftlichen Treiben, die erfüllen ja dann trotzdem auch wieder, oder er zumindest, ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch andere Beispiele gibt, wiederum nationale Interessen. Also sie sind Icons zu schaffen in der Lage, das schafft Amerika gar nicht mehr.
Absolut. Ich glaube, es ist ja keine so Schwarz-Weiß-Beziehung, sondern Ich glaube, es ist die Strategie gerade dieser transnationalen Unternehmen, dass sie sich einerseits dem Staat oder die Unterstützung des Staates versichern und sich dieser auch bedienen, um im harten Wettbewerb zu bestehen. Und deswegen natürlich auch zum Beispiel die amerikanische Regierung unterstützen in ihren Bestrebungen, zum Beispiel künstliche Intelligenz für die nationale Sicherheit einzusetzen oder auch zum Mars zu fliegen. Klammer auf, ich verstehe aber auch nicht, warum das nicht hätte die NASA machen können. Die interessante Konsequenz wäre dann, wenn es tatsächlich Elon Musk gelingt, auf den Mars zu fliegen, dann würde er dort natürlich wieder dieselben kapitalistischen Reproduktionsmechanismen errichten wie auf der Erde. Ja. Also das System wird da schon bald interplanetar, Klammer zu. Aber die transnationalen Firmen arbeiten natürlich für den Staat auch. Das war ja auch der Vorwurf zum Beispiel gegenüber den chinesischen Plattformen, die werden von der KP kontrolliert. Gleichzeitig wissen wir, dass die amerikanischen Unternehmen auch vom amerikanischen Staat zumindest Unterlagen oder auch Daten herausgeben müssen. Und die verfolgen deswegen so eine Doppelstrategie. Einerseits und sprechen Sie dem Staat seine nationale oder auch internationale Handlungsdominanz nicht ab. Mhm. Gleichzeitig versuchen Sie aus diesen Konflikten auch durchaus zu profitieren. Also wenn jetzt
Steuern.
Microsoft Steuern. Microsoft versucht jetzt natürlich, sagt okay, na wenn TikTok in Amerika nicht mehr von China gesteuert wird, dann machen wir das halt.
Da helfen wir gerne, ja.
Da helfen wir gerne. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die, und das ist der zweite Schritt, versuchen diese Unternehmen da durchaus von diesem Konflikt zu profitieren. Aber sie versuchen ihn gleichzeitig, und das ist auch interessant, nicht ausufern zu lassen. Weil ein völlig offener Konflikt wäre natürlich für die globalen Wertschöpfungsketten auch etwas Schlechtes. Ja, deswegen versucht man so eine balancierende, doppelbödige Strategie. Ja, und das gipfelte dann, wie ich finde, in der Aussage von Eric Schmidt, dem CEO von Alphabet/Google, der in Bezug auf China dann meinte, ja, das Beste wäre doch, wenn zwischen China und den USA sowas wie eine rivalisierende Partnerschaft entstünde. So ähnlich wie zwischen Apple und Samsung, die haben sich ja auch immer als Mitbewerber gesehen, aber durchaus auch manchmal kooperiert. Und das spiegelt, glaube ich, die Ambitionen dieser transnationalen Unternehmen wider. Also einerseits dem Staat bei seinen Konflikten zu helfen, weil man davon vielleicht auch profitieren kann. Und zum anderen aber auch gleichzeitig danach zu trachten, diese Konflikte vielleicht nicht so ausufern zu lassen, dass sie dann doch für das Geschäft schädlich sind.
Ah ja, ich glaube, wenn man in die Zukunft nochmal, du hast es gerade angesprochen, also Elon Musk eventuell zum Mars, ist es vorstellbar, dass irgendwann das erste transnationale Unternehmen tatsächlich, ich sag mal, galaktisch unterwegs ist und auch sagt irgendwie, wir versteuern, wenn überhaupt, auf dem Mars, weil da haben wir unseren letztendlich Geschäftssitz, Firmensitz irgendwie an der Stelle. Und oder dass es überhaupt eben so ist, dass es Firmen sind, die möglicherweise irgendwann mal den Mond oder den Mars besiedeln und nicht, wie wir früher dachten, tatsächlich Länder.
Ja, das versuchte ich ja zu sagen. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. Er hat vor ein, zwei Jahren eine sehr interessante so Doku-Fernsehserie gegeben über die Besiedlung des Marses. Ja, und da war das interessant zu sehen, dass die Regisseure diesen Konflikt sehr gut dargestellt haben. Da gibt es auf dem Mars eine Kolonie, die von einer transnationalen Firma aufgebaut wird und die versuchen natürlich die Kosten für die Marsreise mit der Ausbeutung von Bodenschätzen wieder reinzubekommen. Und auf der anderen Seite war da noch so ein kleines Grupplein der europäischen Marsbehörde, die versuchten dann natürlich so Grundlagenforschung zu machen und kamen sich natürlich permanent ins Gehege. Also da kann man natürlich drüber spekulieren, aber interessant ist der Ansatz schon. Und man kann ja Elon Musk gar nicht mal vorwerfen, dass er da etwas Verwerfliches tut, aber offensichtlich ist es so, dass die NASA nicht mehr in der Lage ist, aufgrund der Budgetkürzungen oder sonstiger Ambitionen, die sich verlagert haben, so eine Marsreise zu unternehmen. Und dann springen eben die transnationalen Firmen ein.
Also die beiden Auseinandersetzungen war, die eine Gruppe hatte permanent Antragsformulare und sich gegenseitig Regeln vorgelesen, während die anderen immer nur sagen, bohren, bohren, bohren. Also ich glaube, so kann man die Serie ganz kurz zusammenfassen. Ja. Wirklich sehr sehenswert. Aber kommt man denen jetzt eigentlich noch bei, also als Steuerzahler, wirklich steht es mir, ich möchte jetzt nicht zeigen, wo die Hand ist an meinem Hals, aber doch bis hier, dass tatsächlich Google und Apple und Konsorten das Business machen, von Amazon ganz zu schweigen, aber hier Bruchteile von Steuern zahlen. Also beziehungsweise Irland hat ja auch insgesamt in der Europäischen Union Schwierigkeiten gehabt, weil sie das mal da weniger als, ich mache mich mal besonders hübsch für diesen großen Paradiesvogel Apple, als Prä eingeführt haben und denen auch noch die Möglichkeit gegeben haben, Steuern zu sparen. Wird man dessen nochmal Herr oder war es das?
Also es scheint zumindest schwierig zu sein, das wieder in den Griff zu bekommen. Also Irland wird ja immer wieder genannt. Ich glaube allerdings, dass fast die Niederlande hier noch schlimmer sind, was das betrifft, als Discounter. Ich glaube, dass die transnationalen Firmen hier extreme Vorteile haben, weil sie eben die ganze Welt für ihre Zwecke einsparen können. Ja, und da auch in der Lage sind, darbende Nationen gegeneinander auszuspielen. Also die, wenn ich mich richtig erinnere, wollten die Iren ja gar nicht mal Amazon verklagen. Ja, die mussten ja geradezu genötigt werden von der EU. Und die Frage ist, was können politische Gebilde da machen? Also in Amerika hat man immer noch den Eindruck, man kann die Unternehmen dazu zwingen, gewisse nationale Ziele zu erfüllen. Bei China geht man ja sowieso davon aus, dass die das machen, wobei die Unternehmen das immer wieder bestreiten. In der EU, was kann man da tun? Wie ich vorhin schon sagte, es gibt keine großen Plattformen, die transnational agieren, die europäischen Ursprungs sind. Das heißt, die Europäer werden zu Lieferanten dieser Plattformen und die haben natürlich extreme Nachteile. Dann kann man wieder mal Herrn Zuckerberg ins Europäische Parlament einladen, was immer das auch bringt. Ja, also ich hatte ja nicht den Eindruck, dass bei diesen Sessions extrem viel rausgekommen ist. Und gleichzeitig ist man ja aber auch abhängig von diesen Plattformen. Also es ist für den Nationalstaat, wie ich finde, ist es noch ungeklärt, wie das Spiel ausgehen wird.
Aber in dem Zusammenhang ist es ja dann fast lustig, von China als gallischem Giganten zu sprechen, oder? Das letzte Dorf mit 1,4 Milliarden, das sich den transnationalen Konzernen noch entzogen hat, oder ist trügt der Blick?
Ich glaube, das Einbringen einer nationalistischen Sichtweise in diese transnationalen Firmenimperien ist immer kompliziert. Ja, man sieht das ja bei der 5G-Technik. Also wie man versucht hatte, was die Europäer ja versuchten, da den chinesischen Anteil aus dieser 5G-Technologie da irgendwie rauszuklamüsern, das geht schon gar nicht mehr. Ja, weil die Technologien so miteinander verwoben sind und eigentlich auch diese großen Konzerne, Technologiekonzerne schon so miteinander interagieren und kaum mehr trennbar sind, dass es für die einzelnen Staaten schwierig ist. Natürlich glaubt man, dass China hier noch mehr direkteren Einfluss auf die Firmen hat. Und was natürlich interessant ist, dass ja zum Beispiel auch Alibaba eingesetzt wurde, um die ländliche Entwicklung voranzutreiben. Also Alibaba vertreibt auch Produkte, die in chinesischen Dörfern hergestellt werden, um denen einen größeren Markt zu geben. Also das waren durchaus sehr sinnvolle Aktionen, die da gemacht wurden, die nur entstehen konnten, weil der Staat eben stärker Einfluss nehmen konnte auf diese Unternehmen. Was die Welt anbetrifft, was man von der globalen Sichtweise her vielleicht sagen kann, ist, dass die transnationalen Firmen hier ja nicht auf Konflikt gehen wollen. Und das ist auch interessant, vielleicht als letzten Punkt, dass man sagt, naja, die haben ja auch ein Interesse daran, dass soziale Ungleichheit oder dass der Raubbau an natürlichen Ressourcen, dass der irgendwie limitiert wird. Ja, und so sieht man ja auch eine starke Unterstützung zum Beispiel der UN-Agenda 2030 oder auch dieser Maßnahmen des Great Reset, wie sie von Davos ausgehen, wo man mit Hilfe von Unternehmen versucht, das ganze Thema Sustainability, aber auch das ganze Thema einer Corona-sicheren, kontaktlosen Wirtschaft in den Griff zu bekommen. Also die agieren durchaus auch im Sinne einer positiven sozialen oder umweltökonomischen Agenda, weil sie eben immer das Ganze im Auge haben. Ja, das kann ja durchaus auch ein Vorteil sein. Also, dass sie diese Schäden auch mitverursacht haben, ist wieder ein anderes Thema.
Also das ist jetzt wirklich mal der Moment, wo man sich von seinem eindimensionalen Weltbild in aller Ruhe verabschieden kann, oder? Vielen herzlichen Dank.
Also, ich möchte so ein transnationales Unternehmen in Amsterdam. Ich möchte digitalen Käse herstellen mit 3D-Druckern weltweit und das Ganze versteuern auf dem Mars.
Also digitalen Käse stellst du schon eine ganze Menge her. Also da kannst du schon mal sicher sein, Robert. Professor Dr. Ayad Alani vom Einstein Center Digital Future, vielen herzlichen Dank für die erhellenden Eindrücke, Ayad. Einen angenehmen Tag noch.
Tschüss.
Vielen Dank euch auch.
Viel Erfolg bei Gründung deines Unternehmens. Ne? Tschüss.
Unbedingt.
Tschüss. Gründest du ein multinationales?
Transnationales.
Macht er das?
Ja, jetzt schon.
Quatsch. Nicht so ganz einfach. Also, alles Gute.
Tschüss. Genau, mit 5 Euro zum transnationalen Unternehmen. So.
Ja, aber ist doch spannend gewesen. Also, wir haben bei TikTok eigentlich angefangen, sind über China gegangen. So haben wir jetzt am Schluss festgestellt, dass wir wahrscheinlich die wahren Player der Zukunft haben wir gar nicht richtig gesehen. Ja, das sind tatsächlich transnationale Unternehmen. Also, Länder spielen keine große Rolle mehr, möglicherweise.
Ja, du und ich auch nicht.
Es sei denn,
in dem Kontext, es sei denn, dir würde noch eine zündende Idee kommen, beispielsweise.
Ein bisschen spät dran, ne? Aber.
Wie du mit dem nächsten Podcast Milliarden von Umsatz generieren könntest. Das wäre ein Ding. Und mit dem Geld dann bauen wir uns einen transnationalen Konzern, der dann wiederum alles gut macht, der nur dazu da ist.
Ich meine, du musst ja nur. Wir müssen auf den chinesischen Markt, also Milliarden von Hörern.
Du musst ja nur an die ganzen Milliardäre denken, die jetzt wieder Gutes tun. Soros zum Beispiel, ja. Also der gegen das britische Pfund gewettet hat, der ganze Volkswirtschaften vernichtet hat und in die Knie gezwungen hat, um dann wiederum eine Stiftung zu gründen, die jetzt wieder alles gut macht. Also die Menschen sind janusköpfig, nur du siehst immer gleich aus.
Ja, das war ein schönes Schlusswort.
Findest du? Mhm. Wollen wir noch vielleicht kurz überlegen, was wir beim nächsten Mal machen? Und da wollen wir uns da noch nicht festlegen, weil
bist
wir noch den kreativen...
Auf gar keinen Fall festlegen. Das wird auf jeden Fall spannend.
Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere kleine Weltumkreisung. Ich hatte ja trotzdem die Hoffnung, während ich beispielsweise unserem Korrespondenten zugehört habe, dass wir eines Tages doch mal wieder in ein Flugzeug steigen können. Natürlich CO2-arm und reduziert. Um in aller Ruhe dann dort mal eine Sendung aufzeichnen zu können, einen Podcast. Also nicht nur von außen durch die Brille unserer eigenen Vorurteile darauf zu gucken.
Sondern direkt aus Shanghai.
Ja. Naja, einfach aus China zum Beispiel.
Ja.
Ja. Du. Und ich würde dich wahnsinnig gerne einfach jeden Tag Essen schicken. In diesem Sinne. Bon Appetit, alles Gute.
Tschüss.